Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Die letzte ist schon eine Weile her, aber ich wollte jetzt nur noch Hörspiele besprechen, wenn ich was Gutes finde. Und ich habe was Gutes gefunden, und zwar Schrödingers Grrrr. Ja, ich habe das jetzt so komisch gesagt, weil das dieses Grrrr tatsächlich nicht mit I geschrieben wird, sondern mit 3R, also G, 3R und L. Das ist ein Roman, also dieses Hörspiel basiert auf einem Roman von Marlene Hoprak. Und Marlene Hoprak ist 1986 in Bautzen geboren, ist eine deutsche Journalistin, Literaturkritikerin und Schriftstellerin. Bekannt ist sie mit einem Sachbuch geworden, und zwar Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Und sie befasst sich darin eben auch mit, sondern vor allen Dingen mit Klassismus. Das heißt, wie einfach wir bestimmten Schichten oder überhaupt erstmal Schichten festlegen im Kopf und wie wir diesen Menschen, die aus dieser Schicht stammen, dann bestimmte Eigenschaften zuschreiben und wie auch schwer es ist, aus dieser Schicht dann herauszukommen, beziehungsweise aus diesen Klischees, die die anderen Menschen über diese Schicht haben oder über Menschen aus dieser Schicht. Oh, ist auf jeden Fall sehr interessant. Also gerade ihr Buch Klassismus von 2024, wer mag, kann es bei Google Books mal suchen, da kann man dann auch schön reinlesen, und es ist wirklich hochinteressant. Also sie schreibt dann eben auch diese interessante Anekdote über die Universität Leipzig, wo es tatsächlich eine Namensberatungsstelle gibt, weil man hat eben festgestellt, also Namensberatungsstelle bedeutet, dass da kann man eben als Eltern anrufen und sagen, was für einen Namen soll ich meinem Kind geben, dass es nicht benachteiligt wird, beziehungsweise dass es vielleicht auch mal gut ein Politiker werden kann oder sowas, weil es tatsächlich so ist, dass ein Kevin oder ein Justin in der Klasse von dem Lehrer oder der Lehrerin schlechter bewertet wird als jetzt ein Maximilian oder ein Alexander bei gleicher Leistung. Also das kann man tatsächlich feststellen, ganz objektiv. Und deswegen ist es gut, sozusagen einen Namen zu wählen, der eben solche Benachteiligungen von vornherein ausschließt. Und allein nur anhand dieser Anekdote, da merkt man ja schon, wie tief verwurzelt dieser Klassismus in unserer Welt ist. Also wenn der Lehrer einen Justin eine schlechtere Note gibt als einem Alexander, das ist ja schon ziemlich gemein, also bei gleicher Leistung natürlich. Und um diesen Klassismus geht es auch in Schrödingers Girl, allerdings eher hier jetzt im literarischen Rahmen.
Der Inhalt.
Es geht in dem Hörspiel, beziehungsweise auch im Roman dann natürlich, um Mara Wolf. Das ist eine junge Frau, Anfang 20, die lebt in Dresden, hat keinen Schulabschluss, ist depressiv und arbeitslos. Das mit den Depressiv kommt jetzt im Hörspiel eher so rüber, als ob sie die Depression vorschiebt, um weiterhin Bürgergeld kassieren zu können. Aber das kommt nicht so eindeutig heraus. Das Einzige, was sie macht, ist halt Fotos für Instagram. Also sie schminkt sich gern, zieht sich schick an und dann fotografiert sie sich. Die Sachen, die sie dann anzieht, meine ich natürlich, die bestellt sie sich online, zieht sie einmal an und schickt sie dann wieder zurück, weil sie hat ja kein Geld. Und sie datet eben auch. Aber klappt nicht so richtig bei ihr. Aber was bei ihr klappt, sie lernt den PR-Agenten Hanno kennen. Und der hat eine verwegene Idee. Denn er hat einen Autoren, einen älteren weißen Mann, der einen Roman verfasst hat über eine Frau aus der sogenannten Unterschicht, der autofiktional sein soll. Also wem das nicht sagt, autofiktional ist dann so, wenn die Geschichte also Fiktion und Autobiografisches miteinander verwebt. Natürlich ist ein älterer weißer Mann, der über eine Frau aus der Unterschicht schreibt, die da irgendwie versucht herauszukommen oder sowas, jetzt wenig glaubhaft für einen autofiktionalen Roman. Aber eine junge Frau ist natürlich total glaubhaft. Und deswegen will eben der Hanno und der Autor eben Mara engagieren, dass sie so tut, als ob sie das Buch geschrieben hat, und der Autor hat natürlich diesen Anspruch zu zeigen, ja, ich, genialer Mann, habe so einen großen Roman geschaffen, und aber er wird nur wahrgenommen, wenn ich ihn einer Frau unterjubel und die Frau sagt, sie hat ihn geschrieben, weil diese Booktuber und wie sie alle heißen, das geht nur noch um Social Media und es geht gar nicht mehr um die Literatur, bla bla bla, heul, heul, heul. Genau. Und dass Mara will es nicht machen, also sie will nicht als Hochstaplerin auftreten, zumal sie auch gar nicht mal liest. Also sie hat überhaupt nichts damit zu tun, also mit dieser literarischen Bubble. Erklärt sich dann aber doch bereit, ja, warum? Weil ja, sie will halt das Geld haben, was ihr angeboten wird, 2000 Euro gleich am Anfang und dann eben 50% der Einnahmen des Buches gehen an sie, die anderen 50% an den Autoren und sie macht dann mit. Das läuft auch ziemlich gut dann, also der Roman wird erfolgreich, obwohl er sehr kritisiert wird wegen seiner klischeehaften Figuren und der komischen Sprache, die die dann auch haben. Also Mara beschreibt es selbst als, ja, die Figuren wirken alle so eben ganz wie Klischees, und aber sie sprechen wie aus einem, wie in einem Fontane-Roman. Also ich glaube, das ist schon eine sehr gute Charakterisierung. Es ist jedenfalls so, irgendwann kommt das halt raus, weil der Autor dann natürlich, klar, der will dann doch irgendwann den Ruhm, weil eben der Roman erfolgreich wird, beziehungsweise er schiebt nicht den Ruhm vor, sondern er schiebt vor, dass Mara einen Literaturpreis für Nachwuchstalente bekommen soll, und der Autor hätte wohl dann ein schlechtes Gewissen, dass jetzt jemand diesen Nachwuchspreis bekommt, der den Roman gar nicht geschrieben hat und damit den anderen jungen Talenten diese Möglichkeit genommen wird, dieses Geld, dieses Preises zu erhalten, weil, ja, bla. Ja, aber man weiß natürlich, dass es dem Autor nicht um diesen Preis, also nicht darum geht, da jetzt Wahrheit zu stiften, sondern dass er einfach seine Eitelkeit gepoliert haben möchte. Ja, besserer Begriff fällt mir jetzt nicht ein. Das führt natürlich dazu, dass Mara dann von allen Seiten angefeindet wird, sie verdient auch kein Geld mehr und ja, stürzt dann sozusagen wieder ab, also wieder runter zu der Sache, wo sie früher war, also kein Geld, arbeitslos, und denkt auch, sie hat keine Freunde, aber es stellt sich heraus, dass sie doch Freunde hat, unter anderem tatsächlich die Sachbearbeiterin vom Jobcenter, was man wirklich nicht erwartet hätte, aber das ist wirklich eine gute Seele. Kann jetzt wahrscheinlich jeder, der mit dem Jobcenter zu tun hat, überhaupt nicht bestätigen, dass es solche Leute beim Jobcenter gibt, aber in dem Roman und in dem Hörspiel ist es so. Und vielleicht ist es ja auch in der Realität so. Man weiß es nicht.
Die Machart.
Das Hörspiel ist so gestaltet, dass wir die Mara haben. Sie tritt als Erzählerin ihrer eigenen Geschichte auf. Aber manchmal ist nicht so klar, manchmal hat man das Gefühl, sie ist eine Ich-Erzählerin und dann ist sie wieder eine Sie-Erzählerin, also eine auktoriale Erzählerin. Das ist so ein bisschen durcheinander, ist aber wohl in dem Roman geschuldet, wo das auch so ist. Muss ich aber sagen, es ist jetzt nicht so verwirrend, wie es klingt, weil irgendwie in meinem Kopf war es dann einfach immer eine Ich-Erzählerin und dann war das okay. Also ich habe das dann mir einfach so im Kopf, ich habe das gar nicht so weiter wahrgenommen. Ich bin nur, glaube ich, einmal drüber gestolpert, dass plötzlich die Perspektive so gewechselt ist. Aber ansonsten alles gut. Dann gibt es natürlich die Spielszenen dazwischen und viel Musik, gerade am Anfang. Schön, die Geräuschkulisse ist auch sehr schön gemacht.
Die Mitwirkenden.
Da muss ich natürlich als erstes die Hauptdarstellerin nennen, die Lea von Acken, die Mara spricht. Die hat eine ganz tolle, junge, jung klingende Stimme. Sie hat zum Beispiel die Anne Frank gesprochen. Wir können mal kurz in den Trailer reinhören von Anne Frank.
Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass sich später keiner für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird.
Da merkt man, also diese Stimme klingt wirklich jung und sie bringt das auch gut rüber, diese Mara, die eben so da struggelt mit der Welt und mit sich selbst und ja, das lebendig werden zu lassen. Also es wirkt total überzeugend. Also man hat an keiner Sekunde das Gefühl, das ist jetzt irgendwie eine Schauspielerin, die eine Figur spricht, sondern nein, es ist die Mara, der wir da zuhören. Wen ich auch noch erwähnen möchte, ist den Matti Krause, der spielt den Hanno, also diesen Literaturagenten, der da die Mara zu diesem Coup überredet. Ganz bekannte Hörspielstimme. Ja, wir können ja einfach mal reinhören.
Sorry, mal im Ernst. Was machst du? Du siehst interessant aus. Dein Look und so. Ja, ist weder dieser uniforme Ossi-Studenten-Look noch der ubiquitäre Hipster-Aufzug.
Und ich denke mal, bei den meisten Leuten, die viele und gerne die Hörspiele in der ARD-Audiothek hören, werden jetzt die Ohren geklingelt haben. Man kennt Matti Krause zum Beispiel aus, na hier, Das Gräuel, genau, da hat er den Gideon gesprochen. Oder bei Cayman Club war es, genau, da den Kasimir Valentin Feuerengel. Und ach, wenn man hier in der ARD-Hörspieldatenbank schaut, dann ist es fast, ich habe jetzt hier über 170 Treffer, also ja, wirklich ein gern und viel beschäftigter Hörspielsprecher, aber ist auch im Fernsehen zu sehen. Auf jeden Fall perfekt für diese Rolle geeignet. Die Regie bei diesem Hörspiel hat Matthias Kappohl. Mit dem hatte ich auch schon was zu tun. Also nicht persönlich, aber hier im Podcast, weil ich habe damals Alle meine Freunde sind Superhelden besprochen. Und da hat er die Regie geführt. Oder auch bei meinem letzten Tipp hier, PvP, Player versus Player. Da ist er auch der Regisseur gewesen.
Meine Kritik.
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich das Hörspiel richtig gut finde. Es ist sehr gelungen, es ist sehr unterhaltend, es führt halt so diesen Literaturbetrieb vor. Es erlaubt uns auch einen Einblick in Sarah Amaras Seele. Und da gibt es ja noch so eine Liebesgeschichte, die finde ich allerdings nicht so gelungen. Die ist irgendwie so, ich weiß nicht, die hätte es überhaupt nicht gebraucht. Die ist da so reingepfropft worden, so nach dem Motto, in einem Roman muss immer eine Liebesgeschichte vorkommen. Deswegen pfropfen wir das da mal noch rein. Am besten eine unglückliche Liebesgeschichte, aber irgendwie ist die... Ja, die wirkt so wie so ein Fremdkörper in der ganzen Geschichte. Ich hätte mich tatsächlich gefreut, wenn sich das Hörspiel noch weniger auf die Mara fokussiert hätte, sondern tatsächlich noch mehr auf diese Literatursache, diesen Skandal und wie dieses Literaturbetrieb funktioniert und so. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Das kommt für mich ein kleines bisschen zu kurz. Aber da ist halt, man muss halt den Schwerpunkt setzen. Ne? Konzentriere ich mich mehr auf die Hauptfigur oder konzentriere ich mich dann auf das Drumherum? Aber was ich wirklich so ein bisschen schade finde, weil der Anfang, der ist so ein bisschen, na, ich will nicht sagen abschreckend, aber der wirkt doch sehr wie so ein künstlerisches Hörspiel, möchte ich mal sagen. Und diese künstlerischen Hörspiele haben ja manchmal die Tendenz, dass die nicht ganz so unterhaltend sind und dass man die nicht ganz so gerne hört. Jedenfalls bei mir ist es so. Und deswegen kann es sein, dass man jetzt, wenn man den Anfang hört, denkt, ach nee, nicht wieder so eine Kunstkacke hier, ich schalte mal aus. Macht's nicht, weil ihr verpasst eine tolle Story. Das ist nur der Anfang, der so ist. Also nur die ersten paar Minuten. Hört lieber ein bisschen zu und dann kommt man dann auch rein. Dann finde ich das Ende, und ich denke mal, das wird auch im Roman so sein, nicht so nachvollziehbar. Weil so ein Riesenskandal, da würde doch heutzutage einfach jeder seinen Profit rausschlagen würden. Da würden Fernsehrechte verkauft werden. Mädel tut so, als ob sie die Autorin eines Romans wären. Würde eine Netflix-Doku entstehen. Irgendein Privatsender dann da drüben einen Fernsehfilm drehen. Dann kommt noch ein Kinofilm heraus. Und das alles hätte sich dieser Hanno, dieser Literaturagent, der da so diesen Plan entwickelt hat, das hätte der sich doch alles nicht entgehen lassen, diese ganzen Möglichkeiten, Kohle zu scheffeln. Und was für ein Genie er doch ist, dass er den ganzen Literaturbetrieb, dass da so jemand untergejubelt hat. Hier hat er im Roman und im Hörspiel hat er ein schlechtes Gewissen und verzieht sich und denkt, er hat sich unmöglich gemacht. Aber nein, er hat ja gezeigt, was für ein Hecht er ist da, der da sowas möglich gemacht hat. Ne? Also das wirkt für mich irgendwie nicht so plausibel. Ja, plausibel wirkt für mich nicht. Auf der anderen Seite, was Mara empfindet, dass es ihr schlecht geht, dass sie angefeindet wird und so, das glaube ich ihr und das nehme ich ihr auch ab. Also Maras Seite stimmt für mich. Nur der Rest stimmt dann nicht so für mich. Aber vielleicht seht ihr das anders. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie es euch mit dem Hörspiel ging. Auf jeden Fall von mir ein großer Tipp. Schrödingers Girl, sehr, sehr hörenswert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.